So, hallo und herzlich willkommen zu Folge 142. Wir starten mit der Begrüßung.
Andi aus Konstanz wünscht einen schönen Abend.
Hallo, hallo aus dem Raum Köln-Bonn, der Andreas Angrob.
Hallo und schönen guten Abend aus dem Raum Ulm, der Gesu.
Schönen guten Abend aus Flensburg von JG24.
Und schönen Abend aus Berlin. Jetzt wird es langsam dunkel.
Tja, Franken grüßt auch, der Micha.
Hallo von Senior aus Trier. Ja, und stumm dabei sind noch Filia Noctis und Vauxmaux, auch wenn zweiter eher unfreiwillig. Vielleicht kommt er noch zur Stimme im Laufe des Talks. Ja, ich habe mal geschaut und an Rückmeldung habe ich gesehen, es gab eine Postkarte. In Hamburg ist erst Regen, wenn die Heringe auf Augenhöhe schwimmen. Ja, das passt mir zum heutigen Tag, wo es ja nach einer doch sehr hitzigen Woche, also in Bezug auf die Temperatur, jetzt doch ein bisschen abgekühlt ist und es auch zumindest bei uns hier heute geregnet hat. Wenn vielleicht auch nicht ganz so viel wie auf dieser Karte zu sehen, wo da, ich will nicht sagen, die halbe Stadt schon unter Wasser steht. Nee, so ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber es war hier eher, ich will sagen, leichter Landregen.
Und die Karte stammt von Franziska bzw. Puttenkor. Als sie es geschrieben hatte, waren anscheinend gerade 29 Grad und sie schreibt: Hallo OC-Community, viele Grüße aus Hamburg. Zeit, München für einen kleinen Abstecher in den hohen Norden zu verlassen. Dort ging es erstmal ins Miniaturwunderland. Drin waren zwar keine Miniaturdrusel.
Test.
Ja, bis da.
Dafür gibt's Man den. Muss die Leertaste drücken, ich hab's kapiert.
Super, dann jetzt bitte loslassen. Ja, ich lese weiter. Dafür gibt's den SSVC Virtual OC14328 von Le Dompteur. Feine Sache. Happy Caching, Franziska. Ja, und wenn ihr auch eine Postkarte schreiben wollt, bietet sich ja an, wenn man jetzt gerade so die Urlaubssaison beginnt, dann nutzt bitte die Adresse OpenCachingHQ an Mirko Baumann, Allenwicker Ring 2 in 46562 Förde. Förde wird geschrieben VOERDE. Das findet ihr aber auch in den Shownotes zum OC-Talk und der ist ja eigentlich immer sichtbar als Event, weil wenn dieses Event heute vorbei ist, werde ich dann das Event fortschreiten auf das nächste und gleich im Listing seht ihr auch diese Adresse.
Ja, fantastisch, was ja sehr weit im Norden, was sehr weit im Süden ist, ist unser kommendes OCHQ-Event in der Schweiz, das ist sogar Nummer 12. Und da gibt es jetzt eine Infoveranstaltung, die Tungma vor dem Event noch veranstalten wird. Nochmal zur Erinnerung. Das Event ist am, jetzt muss ich mal gerade gucken, am 13. September 2025, also quasi an dem Wochenende, das ist das Hauptevent. Und diese Infoveranstaltung ist dann eine Woche vorher. Und zwar ist die online, die ist über Jitsi am Sonntag, den 25. September. Am Sonntag, 7. September 2025 und die ist ab 19 Uhr und wie gesagt, die ist dann über Jitsi. Der Link ist auch im Event, es gibt da ein Eventlisting und da gibt es mal eine Übersicht und noch mehr Informationen auch zum Event. Genau, da können noch offene Fragen geklärt werden, etc. Und was auch ganz praktisch ist, der Tungma hat so einen Terminkalender erstellt. Und da sieht man genau, an welchem Tag wann welcher Eventpunkt ist. Eine ganz schöne Liste. Das verlinken wir auch gerne und das findet man zum Not auch nochmal im Listing vom OCHQ-Event. Also, wenn ihr da am Wochenende um den 13. September noch nichts vorhabt, kommt gerne und trefft uns zusammen in der Schweiz. Ich glaube, es wird sehr lustig.
Und nochmal der Hinweis, wenn ihr denkt, oh, war ja Jitsi schon wieder irgendein Tool, wie kann ich das bloß installieren? Also so ähnlich wie Mumble, so schlimm ist es nicht. Das ist einfach nur ein Link. Sobald ihr den aktiviert und ihr habt ein Headset auf oder, sag ich mal, ein Mikro und einen Lautsprecher, dann seid ihr eigentlich schon bestens ausgestattet. Da müsst ihr keine Zusatzsoftware installieren. Das ist so ähnlich wie beim Rätsel-Event, da kommen wir ja später noch dazu. Geht einfach über den Browser, direkt online und dann seid ihr schon drin. Also kein Problem. Ja, und was Tungma auch gemacht hat, eine Liste, die jetzt, also eine Cache-Liste, die nennt sich OCHQ12 und Zubehör. Eine Liste aller OCHQ12-Events und Caches, die nahe beiliegen. Ja, also wenn ihr also sucht, ihr wisst ja, wo man Cache-Listen findet. Wenn nicht, Moment.
Es gibt auf jeden Fall einen Link bei uns dann in den Shownotes. Da ist die Liste auf jeden Fall hinterlegt. Da sind aktuell schon 14 Caches drin. Oder sonst, Mika? Wie kommt man da hin? Ich höre gerade nichts. Wolltest du was sagen oder suchst du noch, Mika?
Ja, Entschuldigung, ich dachte, ich drücke die richtige Taste, aber wahrscheinlich habe ich falsch gedrückt. Nochmal, ihr geht auf Caches, dann auf Cache-Listen, das ist der vorletzte Programmpunkt, und dann findet ihr eine alphabetisierte Liste, und da OCHQ eben mit O ziemlich weit hinten ist, müsst ihr euch erstmal durchscrollen oder durch die einzelnen Seiten gehen, oder ihr nutzt eben den Link, wie Nils schon gesagt hat, aus den Shownotes, landet ihr dann direkt da. Ich vermute auch, er hat diese Listen ja auch in jedem seiner Event-Listing selber verlinkt. Also eine Cache-Liste zeigt ja auf Caches, und umgekehrt ist es so, dass ein Cache, den diese Liste beinhaltet, ja auch einen Link darauf trägt. Also der ist rechts im Listing ist dann diese Cache-Liste auch aufgeführt. Das könntet ihr ganz einfach testen, indem ihr schon mal ins Hauptlisting geht. Das ist beim OCHQ-Event ganz easy. Ihr müsst einfach nur als Wegpunkt OCHQ12 eingeben, weil das eben das 12. OCHQ-Event ist. Und dann landet ihr schon da, und da müsste auch die Liste rechts zu sehen sein. Ich teste das gleich mal. Genau. Unter der Karte, also rechts oben ist ja die Karte, da sieht man so ungefähr, wo das jetzt stattfindet hier. 12. OCHQ-Event auf dem weißen Stern, darunter steht Cache-Listen, und da ist die Liste nochmal drauf. Da seht ihr dann sozusagen also den ganzen Rest, also was alles mit dem Event verbunden ist, was gibt es in der Nähe. Also wenn man schon da ist, sollte man sich diese Cache-Liste mal ansehen oder runterziehen oder auf der Karte betrachten, je nachdem, was ihr bevorzugt.
Ja, und damit das auch in Zukunft noch der Fall sein kann, haben wir für euch einen Tipps und Tricks, und diesmal die Kategorie Spenden an OC. Und Mika, du schreibst aus gegebenem Anlass. Ist dein, hat Amazon dir wieder Benachrichtigungen geschickt, oder was war der Anlass dafür?
Ah, du hast mich erkannt. Ja, genau. Das ist der Grund. Ich wollte eigentlich mal wissen von dir, auf welche Arten man OC finanziell unterstützen kann. Und dann kommt natürlich bestimmt, weil du es ja kennst, die traditionellen Antworten mit Überweisung oder mit PayPal. Und es gibt eben diesen dritten, ich sag mal, kleinen inoffiziellen Weg. Hallo Kathi. Und zwar ist das ein Einkauf über diesen Werbekostenlink oder Werbespendenlink. Den findet man entweder bei mir oder bei Golden Surfer. Ich werde diese Links nochmal in den Shownotes reintun. Und wenn man darüber einkauft, dann wird euer Einkauf nicht teuer. Das habe ich auch schon tausendmal erzählt. Aber Amazon verdient weniger an euch und ein bisschen Geld von eurem Einkauf. Also nehmen wir an, ihr kauft was für 100 Euro, dann werden dann vielleicht 50 Cent oder so an OC gehen, beziehungsweise an diese beiden Werbelink-Betreibenden. Das bin ja ich oder Golden Surfer. Und wenn dann die 25 Euro zusammengekommen sind, da werden wir immer informiert, so monatlich, wie der aktuelle Stand ist. Das läppert sich sozusagen langsam rauf. Und wenn diese 25 Euro überschritten wurden, dann gibt es eine Überweisung an uns. Und die Überweisung geht dann immer 1:1 direkt an OC weiter. Und ich kann das auch sehr gut sehen, dass das auch ankommt, das Geld. Denn ich bin ja auch der Kassenprüfer. Ich habe das bis jetzt immer wieder gesehen, dass meine Überweisungen angekommen sind. Und auch die von Golden Surfer. Also in dem Sinne macht alles geregelt. Und das Schöne an, wie gesagt, an dieser Art von Spende ist, dass ihr ja nicht groß, ja, wie soll ich sagen, selber jetzt euer Geld einsetzen müsst. Ihr müsst natürlich schon was kaufen, aber wenn ihr sowieso vorhabt, was zu kaufen und sowieso vorhabt, das bei diesem riesen Online-Händler zu tun, wo ja ziemlich viel gekauft wird, dann kann man auch dabei OC unterstützen. Das fand ich nicht schlecht. Und es wird manchmal immer ein bisschen übersehen. Deswegen dachte ich mir, wäre es nicht schlecht, das nochmal zu erwähnen. Haben wir auch lange nicht mehr getan, glaube ich. Genau, und jetzt kommen wir.
Nicht regelmäßig. Und was nämlich passiert, wenn man vielleicht nicht ausreichend Geld hat,
ja.
Welche Gründe das auch immer sind, da sieht man dann in Tschechien, ne, Mika?
Im Chat meinst du? Nee, du meinst in dem
in Tschechien.
Dokument. Ja, In Tschechien, ach so. Ja, leider, leider, leider. Ich habe diese Seite nur einmal im Jahr im Blick, weil ich doch ein Rendezvous-Event habe, was auf vielen Knoten gelistet ist. Und so mitten, also eigentlich nur immer so gegen Ende des Jahres habe ich es im Blick. Und jetzt hat mich vor kurzem das Cacher-Team Team MB informiert, die Seite ist offline. Also, oder sie scheint kurz davor zu sein. Wenn man raufgeht, steht auf Tschechisch, dass diese Seite anscheinend demnächst zu verkaufen ist oder zu haben ist. Und ich habe versucht, die Betreiber dieser Seite anzumailen. Das ist auch schwer, weil die haben natürlich nur eine OpenCaching-CZ-Adresse, die dann natürlich, weil die Seite ja quasi offline ist, auch nicht mehr erreichbar ist. Ich habe jetzt über Oliver, für euch, wer es noch nicht weiß, hat damals die Open Caching Deutschland-Seite überhaupt erst gegründet, das ist sozusagen der erste Programmierer von OC, mal gefragt, ob er noch alte Kontakte hat oder so. Er hat mir einen gegeben, da habe ich jetzt auch den mal angeschrieben, aber bisher noch keine Antwort bekommen. Also ich würde mal sagen, die Seite ist wohl jetzt wirklich, ja, tot. Sie war ja schon immer von all unseren OC-Seiten vielleicht das kleinste, das Stiefkind, weil die ja auch nicht so groß war wie die polnische Seite oder wie unsere Seite. Und ich hatte auch das Gefühl, der Code, die haben noch den uralten Code behalten. Das heißt, sie haben weder den moderneren Code hier von Deutschland als auch diesen noch anderen Codestrang von den Polen übernommen, sondern die haben ihren alten Code behalten. Vielleicht hat es auch gut funktioniert, da muss man ja nichts ändern. Aber wenn irgendeiner sagt, wir hätten ein altes Design, dann soll er sich mal bitte diese Seite nochmal im Online-Archiv ansehen. Also OpenCaching CZ ist quasi sozusagen, wie es damals begann, würde ich sagen. Richtig old, alt, fast nur Text, wenig Grafik. Nichts Modernes, und vielleicht war das auch der Grund, wenn man sich zum Beispiel einen Auszug vom 20.01.2025 ansieht, dann sieht man, dass der letzte Cache, muss ich mal gucken, der letzte Cache war am 4.10.24, also sozusagen im Oktober reingekommen, und das war also schon 3 Monate her. Also da ist wahrscheinlich auch mangels Beteiligung vieles weggebrochen, würde ich mal sagen. Schade. Also ich würde mich freuen, wenn sie wieder zum Leben erwachen, aber es sieht im Moment nicht so aus. Also OpenCaching CZ könnten wir jetzt eigentlich auch von unserer Knotenliste streichen. Ein Auftrag an unsere Programmierer. Kommen wir mal lieber zu einem angenehmen Thema.
Ja, was auch gar nicht so weit weg ist, oder? Von Tschechien. Das ist vielleicht eher Polen, aber...
Ja, genau. Es ist an der südöstlichen Grenze oder ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall in der südöstlichen Ecke von Deutschland, grenzt quasi fast schon an, eher auch an Polen, aber auch eben ganz nah an Tschechien. Und da fand in Cottbus die 19. GC-Meisterschaft statt. Wir hatten uns ja qualifiziert. 19 Teams durften antreten, also eigentlich plus 18 und einer noch dazu, weil es eben die 19. Meisterschaft war. Da gab es eben noch so einen Zusatzlos für einen, der es nicht geschafft hat oder qualifiziert hat. So, jetzt gab es 19 Teams, und von diesen 19 Teams hat Ozidoki, Trommelwirbel, den 13. Platz erzielt.
Glückwunsch!
Ja, pass mal auf. Ja, danke. Und jetzt wird es noch besser. Wir richten die nächste GCM aus. Die 20. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie denn das? Normalerweise wird das doch immer vom Sieger gemacht. Tja, aber es gibt ja eine neue Regel, die besagt, wenn der Sieger nicht will, dann wird der Zweite gefragt. Und so ist das passiert. Die haben den Ersten gefragt, die wollten nicht ausrichten. Die haben den Zweiten gefragt, die sagten, glaube ich, ja, wir sind ja erst so ganz frisch dabei, wir trauen uns das noch nicht so zu. Dann haben sie, glaube ich, den Dritten gefragt, das waren, glaube ich, die Hasengriller, OWL, die haben gesagt, ja, wir hatten ja schon mal eine Meisterschaft, das soll jetzt mal jemand anders machen. Und so ging das weiter. Irgendeine Ausrede war immer zur Hand von den einzelnen Teams, und dann kam wirklich die Frage an uns, ans Team Ozidoki, als 13. Team, nachdem vorher 12 Leute Nein gesagt haben. Und dann gab es eine interne Beratung, von den 5 Leuten, die da am Wettkampf teilgenommen haben, zur Erinnerung, das waren Angelika, also Dogesu, Taro 2, S-Man 42, Rambi und Micha.de. Ja, und von den 5 Leuten haben schon mal 3 für Ja gestimmt. Und mit dieser Teamentscheidung, weil das ist ja schon eine Mehrheit, 3 von 5, hat dann S-Man 42 Ja gesagt. Das heißt, Ozidoki richtet die nächste GC-Meisterschaft aus.
Und wo findet ihr statt? In Berlin?
Ah, da haben wir uns arg beratschlagt. Wir haben nicht gleich Berlin gesagt, obwohl natürlich schon die ersten Berlin-Berlin-Gesänge kamen. Ihr müsst ja wissen, Ozidoki ist ein verteiltes Team. Ja, also Angelika kommt ja aus Dornstadt, das ist Baden-Württemberg. Micha.de kommt aus Franken, also hat er sich auch so begrüßt, aus Bayern. Und die anderen 3, Taro 2, Rambi und S-Man 42 sind Berliner. Und jetzt haben wir nicht deswegen Berlin genommen, weil es die Mehrheit ist, sondern eigentlich nur deshalb, weil wir uns davon versprochen haben, dass die meiste Unterstützung hier in der Stadt ist, weil Berlin ja schon vorher, also erstmal begann die ganze Meisterschaft ja in Berlin, die hieß damals noch Stadtmeisterschaft, wurde ja in Berlin von Kai977 ins Leben gerufen, fand also die ersten 2 Male in Berlin statt, bis es dann irgendwo weitergewandert ist. Ja, und dann wurde es zur GC-Meisterschaft, also jetzt GC nicht für Geocaching.com, sondern für Geocaching. Und dann gab es ja so eine Corona-Pause, wo sich ein Team zerstritten hat und das gar nicht mehr ausrichten wollte. Und dann hat Kai977 gesagt, ups, meine Meisterschaft ist ja hier gefährdet. Das wird ja irgendwie wie gestrandeter Wal, hier liegt es da. Und keiner will sich drum kümmern. Ich werde jetzt die Meisterschaft nochmal in Berlin ausrichten. Und daraufhin, die hieß Back to the Roots. Und dann ging es nach Suhl und dann ging es wieder nach Cottbus. Und jetzt eben, ja, wohin? Und Ozidoki als verteiltes Team ist ein bisschen schwierig. Und da haben wir gedacht, machen wir es doch in Berlin, weil wir hier ja viel Background haben von der letzten oder drittletzten Meisterschaft, wäre das gewesen. Und viele Helfer sich schon gemeldet haben von damals und gesagt haben, also wenn er das hier macht, dann bin ich auch wieder dabei an einem Stand oder mit irgendeiner Cash-Idee und unterstütze euch. Und also man weiß sofort, man ist nicht alleine. Und das, denke ich mal, ist ein großes Plus. Und ja, es wäre vielleicht, also wir hatten auch andere Ideen gehabt, aber Micha.de, du hattest, glaube ich, die Idee gehabt eines verteilten Events. Aber das ist wahrscheinlich dann immer ein bisschen schwer umzusetzen, ne?
Ja, grundsätzlich sind die Ideen ja gut. Es war noch viel mehr da. Ich will es auch nicht auf Berlin beschränken. Mika sagt immer, das Umland gehört ja auch dazu. Das kann auch in dem umliegenden Brandenburg sein, stattfinden. Die Stadt Berlin selbst ist ja relativ groß. Man kann das mit Verkehr und Reisedingern, wenn man es denn macht, das war meine Idee zu sagen, man macht es unterwegs, zum Beispiel in irgendeinem Verkehrsmittel wie dem Zug oder sowas, dann könnte man das in Berlin vielleicht auch tun. Ansonsten muss man sich auf irgendeinen engeren Bereich in oder um Berlin beschränken.
Genau. Und wollen wir mal sehen, also wir sind noch in der Findungsphase. Wir haben uns jetzt allerdings für Berlin bzw. Umland, ich sag mal auch Berlin dazu, obwohl das die Brandenburger bestimmt nicht gerne hören, entschieden. Und jetzt haben wir erstmal so ein, ja, ich würde sagen, 2-wöchentliches Meeting, wo wir uns beratschlagen und ausbaldowern, ob unsere Ideen, was wir da so hätten und was man so machen könnte. Wir haben schon so ein internes Forum, wo sich Helfer auch melden können und dann da ja wissen, in welche Richtung das Ganze geht. Also ich denke mal, der Zug ist schon so ein bisschen am Fahren, am Tuckern und wir haben ja auch noch ein Jahr Zeit. Deswegen wird schon was werden. Auf jeden Fall kann ich versprechen, dass es vielleicht nicht ganz so GC-lastig sein wird wie zuletzt. Also es wird vielleicht keine Labs geben. Das ist ja so etwas, was es ja nur auf der anderen Plattform gibt. Vielleicht dafür auch mehr Geocrates, ne, die freie Trackable-Plattform der Polen oder, ja, mal sehen. Also wir lassen uns da bestimmt was relativ Neues einfallen und es wird auch wahrscheinlich ein bisschen rudimentärer sein. Nicht ganz so. Also Cottbus war sehr, man könnte schon fast sagen, so die Latte war sehr hoch. Also war eine tolle Meisterschaft, das Wetter war super, hatten auch schöne Locations gehabt, so am See oder an der Spree oder so im Unterirdischen, so ein bisschen Bunker.
Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was da so für Stationen gab oder ist es geheim?
Nö, die kannst du sogar lesen. Es gibt ja von einen Blog von S-Man 42. Der hat die ganze Runde beschrieben. Es waren insgesamt 11 Stationen. Und das Witzige ist, wir haben beim Warze, also jedes Team hat ja so versetzt begonnen. Es konnte ja nicht alles sein, dass alle an einer Station begonnen haben, weil dann wäre ja zu sehr Menschenauflauf gewesen. Es war also jedes es waren von den 19 Teams, waren so um 11 Stationen herum verteilt, hatten dann auch ihre eigenen Startzeiten, sodass man so ungefähr 2 Teams pro Stunde an einer Station hatte. So, und wir haben mit der 11. Station begonnen. Das war unser Anfang, das war der Spremberger Turm, also das Wahrzeichen von Cottbus. Ja, Angelika, du hast ja ich durfte leider nicht rein, ich war ja nur Cheerleader. Was musstet ihr denn da bei dem Spremberger Turm machen? Kannst du mal beschreiben?
Wir hatten da oben verschiedene Aufgaben. Ich glaube, es waren so um die 20 Pseudolistings mit Aufgaben, die ganz oben auf dem Turm waren. Die mussten irgendwelche ballistischen Rechnungen durchführen. Tarot 2 hat das Puzzle gemacht, ich habe die Logikaufgaben gemacht und es war breit gestreut mit den Aufgaben und wir hatten 20 Minuten Zeit für ungefähr 20 Aufgaben, die man natürlich nicht alle in der Zeit schaffen konnte.
Genau, und man muss, ja richtig, also diese Zeit ist ein wesentlicher Punkt bei dieser ganzen Meisterschaft, es geht viel auf Zeit und ihr könnt euch ja denken, wenn jetzt hier, nehmen wir an, 2 Teams sind, die alle Rätsel geschafft haben und dann auch die Dose zum Beispiel zum Schluss öffnen konnten, falls da irgendwas ist, mit dass die ganzen Codes, die man ermittelt, zu einem Zahlenschloss führen und dann kann man eine Dose öffnen, dann zählt dann eindeutig die Zeit, also wie schnell man war, und das sind dann mehr Punkte für die einen oder weniger Punkte für die anderen. Ja, und das war eben vollgestopft voller Rätsel beim Spremberger Turm, und unsere letzte Station, das war in dem City Management, es muss sowas ähnliches sein wie vielleicht so eine Art Marketinggesellschaft für diese Stadt, also sozusagen, die wirbt eben für Cottbus, und da hatten sie auf dem Boden, das kann man auch auf dem Foto sehen in den Shownotes, einen Stadtplan von Cottbus drauf mit einigen Sehenswürdigkeiten, und dann haben sie eine Geschichte.
Mika, du bist nicht mehr zu hören.
Eine Geschichte um einen Pfarrer und einen Postkutscher erzählt.
Ja, erzähl mal weiter.
Und als Hilfsmittel gab es 2 Figuren, eben diese beiden, die einen eingebauten Laser hatten, und man musste dann entsprechend peilen und den Schnittpunkt ermitteln und von dort aus immer weitergehen. Die Schnittpunkte hatten auch die Namen von den Gebäuden, die da gekennzeichnet waren, und in der Geschichte, die musste man quasi nachspielen mit den Lasern, wo man immer gekriegt hat, wo der jetzt hinschaut, und der andere auch, und hat dann irgendeinen Dieb verfolgt.
Genau, also das war so eine Laserstation, die fand ich jetzt als Techniker sehr schick, und also so wie so ein Baustellenlaser, oder benutzt die ja manchmal vielleicht auch, um irgendwelche Abstände zwischen in einem Zimmer zu messen. Ja, und dann gab es einen ganz kleinen Pokal sozusagen als ja quasi Trophäe in dieser Box. Das war jetzt nicht der Meisterschaftspokal, der ist viel größer, aber das war schon so wie so ein kleines Omen, fand ich, wo die alle das ganze Team sitzen und oder stehen um den Pokal rum und ihn in den Händen halten. Also ja, auf jeden Fall, wir hatten alle unseren Spaß. Ihr müsst ja auch bedenken, das Ozidoki-Team hat sich da das erste Mal live gesehen. Man kannte sich vielleicht vorher schon von der Quali, also von dem, ja, von den Stimmen her kannte man sich auch, vielleicht hat man sich schon auf dem Video mal gesehen, also ist ja so ähnlich wie bei Jitsi, dass man da auch mal ein Video einblendet, aber so richtig live zusammen gecasht hat dieses Team noch nie. Und dafür, dass sie das zum ersten Mal zusammen gemacht haben, finde ich den 13. Platz also wirklich eine ganz tolle Leistung. Respekt, ihr habt das super gemacht, also ich war ja Cheerleader. Übrigens, die anderen Cheerleader waren Doc Cool. Falls ihr den kennt, der betreibt die Seite kryptographie.de, ein Stammgast auch beim OC-Rätsel-Event. Also war er jedenfalls mal, kommt vielleicht auch wieder öfter dazu. Ja, und dann war noch der männliche Teil von Tarot 2, das ist nämlich ein Zweierteam, das war Tobi, der war unser Haus- und Hoffotograf. Deshalb gibt es da viele Fotos auch in seinem Blog, in seinem Instagram-Channel heißt das, glaube ich, ja. Genau, und weil du noch was zu Stationen wissen wolltest, es gab auch Stationen am Wasser, weil Cottbus ja, wie gesagt, an der Spree liegt und er fließt da durch. Das war direkt da am Ruderhaus, wo auch dieses Eventgelände war. Da mussten zum Beispiel ein Team hier, das waren S-Man und der Rambi, in einem Kanu zu irgendwelchen Punkten da in der Spree paddeln und da irgendwas ablesen und mit, dann wieder mit Werten zurückkommen, während das andere Team, ich sage es mal jetzt das Brückenteam, zur nahegelegenen Brücke gegangen ist und dort versucht hat, ein Paddling, der in einem Rohr liegt, herauszubefördern. Problematisch war, dass dieses Rohr, das konnte man mit Wasser füllen, kennt ja das, man füllt das mit Wasser und der Paddling schwimmt nach oben. Problematisch war, dass dieses Rohr aber auch jede Menge Löcher hatte und ja, das war eine etwas spaßige, nasse Angelegenheit, also jedenfalls lustig zu betrachten von außen für mich. Ich habe ja immer gut lachen, wenn ich andere bei der Arbeit sehe, aber das habt ihr auch lustig hinbekommen oder gut hinbekommen und es war ein bisschen Hektik dabei, klar, das muss dabei sein, aber und insgesamt, ich glaube, bei dieser Station hat sogar gar keiner geschafft, das hinzubekommen. Also ganz zum Schluss, selbst die letzten, also alle Teams haben es nicht geschafft, den Tresor zu öffnen. Aber wir waren schon ziemlich nahe dran. Ich glaube, uns fehlte nur noch ein letzter Hinweis, den haben wir da übersehen gehabt. Der war gut versteckt und dann hätte es vielleicht geklappt, aber na gut. Ist ja auch egal. 13. Platz ist wunderbar. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Es kann so bleiben. Und wie gesagt, ich verweise mal auf die Shownotes, da gibt es einen tollen Bericht von S-Man 42 zur Endrunde und dann nochmal ein Epilog. In dem Epilog beschreibt er, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt hier die nächste Meisterschaft austragen, denn eigentlich hatten wir ja schon alles abgehakt, 13. Platz, wir brauchen nichts machen, wir haben unser Bestes gegeben und ja, warten wir einfach nächstes Jahr ab und vielleicht können wir uns dann wieder qualifizieren. Ja, und als es dann um die Sache ging, wollt ihr es austragen? Also als die Frage immer näher rückte und alle Teams davor abgesagt haben, dann diese Stimmung oder die Emotion, die da mit ihm durchging, das könnt ihr dann in seinem Epilog lesen, ist auch verlinkt. Ich habe zwei Audioschnipsel dazu. Einmal die, ich habe es ja begleitet, das Team, so einige Beschreibungen der einzelnen Stationen und ich durfte nicht überall mit rein, also es gab manche Stationen, wie zum Beispiel den Spremberger Turm, da mussten wir außen bleiben, aber man hat ja schon so ein bisschen was im Vorfeld lesen können, die Aufgabenplanung, was da jetzt einen drin erwartet oder die Teams haben gleich, wenn sie rauskamen, davon berichtet, sodass ich das auch einfangen konnte. Also ein bisschen Audioatmosphäre findet ihr in meinem Podcast, das ist der Geoquassel-Podcast, ich habe auch Links dazu. Und die Siegesfeier habe ich eigentlich 1:1 aufgenommen. Dummerweise, muss ich sagen, zu meiner Schande, habe ich die entscheidenden Momente, wo die Leute alle absagen, fast verschlafen, weil ich hatte irgendwie schon in Gedanken, die Feier war ja für mich gelaufen, der erste wurde verkündet, so, das war's und das kann ich eigentlich hier vergessen. Dann gab es auch noch Musik, immer bei Musik bin ich sehr kritisch, ne? Wenn ich Musik mitschneide, das kann mir schon passieren, dass mir dann auch mein Podcast von Spotify gecancelt wird wegen der Musik, deswegen schneide ich die nicht raus, sondern mache meine Aufnahme aus und dann habe ich wohl zu spät erst wieder eingeschaltet. Also ihr findet nur noch ein paar Absagen, vielleicht 3, 4 und dann erst das Ozidoki-Team mit Ja. Naja, lasst euch überraschen auf 2026 und ja, Berlin, genau, Berlin und Umland, das wird sein.
Aber das heißt ja auch, dass ihr dann jetzt schon für nächstes Jahr, na, qualifiziert ihr nicht, ne? Ihr könnt ja nicht selber mitmachen, aber also euch nicht selber qualifizieren für...
Richtig, das ist eine Regel.
Aber ihr seid dabei.
Genau, das ist eine Regel, das nehmen wir an, es findet jetzt in irgendeiner Stadt, sagen wir mal... Erlangen, dass dann im Umkreis von, ich glaube, 50 Kilometern ist der Radius, keine Teams aus diesem Umkreis mit dabei sein dürfen. Also das soll diesen Standortvorteil nicht erlauben, weil wenn du ja sozusagen aus der Ecke kommst, dann weißt du schon halbwegs, welche Versteckarten oder so da in Vorliebe gemacht werden und oder würde es auch wissen, wie man irgendwelche Wege abkürzen kann und da geht ja vieles auf Zeit und Schnelligkeit und dann wäre das eigentlich ein kleiner Bonus für die Heimischen und das soll eben nicht sein, deswegen gibt es eben einen Bannkreis von 50 Kilometern. So. Und übrigens noch zur Schmunzelecke, also ich suche immer nach einem lustigen Thema und da passt jetzt auch das mit der GC-Meisterschaft dazu. Denn bei der GC-Meisterschaft gab es eine Coin. Und beschreib doch mal, was du auf der Coin siehst, Nils.
Also, was sehe ich? Ich sehe oben, also ist eine Briefmarke und in der Briefmarke ist dann quasi ein Inhalt und oben Cottbus, 19. Geocaching-Meisterschaft und im Hintergrund sieht man dann quasi in Grau die Silhouette, tippe ich jetzt mal, von Cottbus im Hintergrund und mittig im Vordergrund sieht man auf der linken Seite Signal, diesen Frosch. Und auf der rechten Seite sieht man eine Krabbe und die halten zusammen einen Pokal in der Hand, der wohl der Geocaching-Meisterschaftspokal sein soll. Und unten im unteren Drittel sieht man noch die Zahlen 2025 und in der Mitte, ich tippe mal, dass das Stadtwappen der Stadt Cottbus ist, wo zwei Türme drauf sind und eine Mauer und eben dieser Hummer oder Krabbe oder was auch immer das ist. Weil ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wieso da immer diese Krabbe auftaucht, ja auch bei euch, auf eurem T-Shirt. Das scheint ja wohl irgendwie sich da durchzuziehen mit der Krabbe. Ne? Hat das irgendwie eine besondere Bedeutung, warum die da unbedingt diesen Hummer oder Krabbe haben?
Ich denke mal, das ist so ihr Wappentier. So wie beim Berlin eben der Bär ist, ist es bei den Cottbusern diese Krabbe. Und ja genau, jetzt kommen wir mal zu unserem T-Shirt. Das war rot. Also wie die Krabbe auch in Rot und mit einer stilisierten Krabbe aus dem Buchstaben Ozidoki gemalt von S-Man 42. Der hat das selber gestaltet. Der ist ja auch Cartoonist und kann da sehr gut zeichnen. Und wenn man jetzt so das sieht, ja klar, also die Krabbe hält den Pokal in der Hand und wir haben ja zum Schluss auch den Pokal in der Hand gehalten. Also ich meine jetzt wirklich den richtigen Pokal. Wir richten ja die nächste Meisterschaft aus. In dem Sinne war das schon, wie kann man sagen, im Vorfeld schon klar, wer die nächste GCM ausrichten wird. Also, naja, zum Schmunzeln. War natürlich nicht so klar, aber man hätte es auch denken können, ja. Gut.
Also ich versuche jetzt nochmal herauszufinden, woher dieser Hummer kommt.
Na, ich vermute mal durch die Fischerei. Das ist eine Krabbe. Ja, genau. Ich denke mal, das ist einfach nur, weil die da viel mit Fischerei machen und das ist dann so ihr Haupterzeugnis. Cottbusser Krebs oder Krabbe. Krabbe? Krebs?
Nee, Krebs, Entschuldigung, ja.
Ja. Okay. Und passend zu diesem ganzen Event, wir hatten ja nicht nur, also das Event zog sich ja hin mit einem Vor-Event, wo man sich erstmal, ja, alle Teams sich am Abend eingefunden haben, das war am Freitag, dann am Samstag die eigentliche Meisterschaft und am Sonntag, das war noch nicht vorbei, gab es noch die Möglichkeit, einen Bunker zu besuchen. Und diesen Bunker, den kann ich jedem empfehlen, deswegen ist auch der Cache des Monats quasi der Cache, der direkt nebenbei liegt, also sozusagen am Gebäude dran. So, ich gehe mal dahin. Also, der heißt 007-10 Bunkermuseum GS31 vom User Agent 007. Liegt natürlich in der Nähe von Cottbus, also so südwestlich davon. Ist schon ziemlich alt, versteckt am 31. März 2008, hat die Nummer OC55F0. Und jetzt fragt man sich sicherlich, ja, was ist denn an diesem Cache besonders? Es gibt ja immer die Morsix-Regeln. Also wer das noch nicht kennt, für alle Newbies, wenn ihr jemals einen Cache verstecken sollt, stellt euch selber mal diese vier Fragen. Ist die Location besonders interessant, also landschaftlich, kulturell, architektonisch oder sonst wie von Interesse? Ist es eine besondere Herausforderung, an die Dose zu kommen? Hat die Dose irgendeinen besonderen Witz, eine geniale Tarnung oder etwas anderes? Oder ist die Dose besonders spannend, ein Nachtcache vielleicht oder irgendwelche elektronischen Spielereien? So, und wenn ihr eine dieser Fragen mit Ja beantworten könnt, dann liegt die Dose. Wenn ihr keine mit Ja beantworten könnt, würde ich sagen, dann lasst es lieber sein. Man muss nicht auf Biegen und Brechen eine Dose verstecken. Und hier gilt absolut das Erste, nämlich die Location. Also interessante Location, denn der Cache führt zu dem Militärhistorischen Museum Kolkwitz und hier kann man einen Bunker mit drei Untergeschossen begehen und im Gegensatz zu manch einem Bunker, den man vielleicht sonst so aus Brandenburg kennt, die aber ziemlich ausgeräumt sind, ich sage dazu nur mal Stichwort Metalldiebe, steckt dieser Bunker noch voller Technik. Also da gab es noch einen Raum mit Telefonanlagen, wo man sozusagen ein internes Telefonat führen konnte. Dann hat's, an der einen Seite hat er abgehoben und gewählt, auf der anderen Seite hat er ein Telefon geklingelt. Oder es gab eine originale Luftlagekarte des Gebietes. Es war nämlich so, dieser Bunker galt oder diente für eine Einheit zur Luftaufklärung. Die hat da die ganzen Informationen gesammelt aus diesen Radaranlagen und was ihnen sonst so zur Verfügung stand, vielleicht Flugzeuge, die da jetzt Kontrolle fliegen, und hat das alles gesammelt und auf einer Karte eingezeichnet. Und zwar immer von, die Karte ist eine große Plexiglasscheibe gewesen. Und da war eben die damalige DDR, das war, liegt ja in der DDR, Cottbus, war da so abgebildet, und dann hat man eben die Luftbewegungen da nachgezeichnet. Mit einem Stift auf der einen Seite, und die Generäle oder die Vorgesetzten waren auf der anderen Seite und mussten jetzt beurteilen, war das jetzt etwas Kritisches, ist das jetzt ein feindliches Flugzeug oder ist das ein ganz normales Flugzeug, was hier den Luftkorridor nach Berlin-West fliegt. Es gab ja drei Luftkorridore, also Berlin war ja nicht abgeschottet. Also zu dieser Zeit jedenfalls nicht. Es gab ja mal sowas, ein Versuch ist ja gescheitert. Genau, ja, und ideal ist dieses Museum vor allem im Hochsommer, jetzt ungefähr jetzt die Zeit, wo wir jetzt sind. Also Berlin hat ja vor einigen Tagen so an die 35, 36, 37 Grad gehabt. Da solltet ihr diesen Bunker unbedingt besuchen, denn selbst wenn es draußen irre heiß ist, da drin ist es sehr kühl. Das sind 14 Grad, also ihr braucht da schon vielleicht so ein kleines Jäckchen oder so. Oder eben eine gute Speckschicht. Und dann, ja, könnt ihr da euch richtig schön alte Technik bestaunen. Auch alte Computer waren da mit irgendwelchen uralten Betriebssystemen noch von Robotron und so. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie groß früher überhaupt Computer waren. So groß wie Kühlschränke, ne? Ja, und also viel, viel, viel alles noch erhalten oder gepflegt, weil dieser Bunker noch, der war glaube ich noch in den 90er Jahren, auch wurde noch kurz vor der Bundeswehr betrieben, der war quasi noch recht lange am Leben, bis sie ihn dann eben eingestellt haben, und da haben sie dann aus einem Museum draus gemacht. Und das Highlight, ich weiß nicht, hast du schon jemals neben einer Turbine gestanden, Nils?
Nee, bis jetzt noch nicht.
Genau, das sollte man ja auch nicht, ne? Sonst wird man eventuell eingesaugt. Also wir durften in einem gehörigen Abstand zu einer, so 10 Meter Abstand zu einer Turbine stehen. Das war wirklich eine Turbine. Dann wurde die angelassen, das war ein Höllenlärm, und das Ding war ein Notstromaggregat. Also nicht so, wie man es vielleicht kennt aus anderen Firmen, so ein Dieselmotor, so Schiffsmotor oder so, der da vor sich hin tuckert. Nee, das war eine Turbine. Und die war irre laut. Und das gleiche Teil hatten sie auch drinnen im Bunker. Das heißt, in einem geschlossenen Raum. Also da kannst du eigentlich nur noch mit Gehörschutz arbeiten und hast wahrscheinlich immer noch Ohrensausen gehabt. Ja, denn dieser ganze Bunker dient dazu, dass eben eine Mannschaft den ganzen Tag, 24 Stunden waren es, glaube ich, da unten war und eben geschützt da, egal, wenn da oben jetzt die Welt zusammenbricht, sie können immer noch irgendwelche Pläne machen oder Anweisungen geben, sind nicht angreifbar in dem Sinne und hatten auch ihr Notstromaggregat zur Verfügung. Also das war alles wie eine kleine Stadt in drei Etagen da unten und super ausgebaut. Auf jeden Fall ein Besuch wert, kostet zwar Geld, aber jetzt ist nicht die Welt. Ich glaube, es waren 10 Euro. Geht einfach auf die Seite rauf, in den Shownotes habe ich da einen Link gesetzt. Und achtet drauf, dass auch gerade an dem Tag, wo ihr diesen Cache besucht, auch die Führung ist. Die findet, glaube ich, nur alle 2 Wochen statt. Wenn mich nicht alles täuscht.
Mal gucken.
Ja. Ja, genau. Hm. Und das seht ihr aber auch gleich auf der Hauptseite, wenn ihr darauf geht, bunker-kolkwitz.de. Und dann seht ihr auch, wann die nächste Führung ist. Also wenn ihr in der Nähe von Cottbus seid, ein Muss. Geht dahin, es lohnt sich. Definitiv. Was sich auch lohnt, sind die Events. Und zwar fange ich wieder an mit dem bekannten Rätsel-Event von Micha.de. Jeden Donnerstag von 19 bis Mitternacht. Diese Nummer, die jetzt gerade aktuell ist, also für diese Woche, hat den Wegpunkt OC1868A. Und das ist ein Jitsi-Event, das heißt einfach nur klicken und online sein. Und hoffentlich natürlich auch ein Mikrofon und Lautsprecher parat haben, sonst macht das alles keinen Sinn. Das nächste Event ist die Berolina, die findet ja auch monatlich statt. Das wäre am 12.07., das ist ein Samstag um 18 Uhr. Das Berolina-Event hat die Nummer OC oder den Wegpunkt OC-BBFE. Das ist ein monatlicher Stammtisch der Berliner oder auch Brandenburger Cacher, die sind auch herzlich willkommen. Und diesmal geht es zu einer neuen Location, die gab es bisher als Berolina-Event-Location noch nicht. Und zwar die Gaststätte Bolivar in Westend. Ich glaube, es wird sogar gegrillt. Also ist bestimmt mal was ganz Nettes. Bekannt ist sie eigentlich von einer anderen Ecke. Ich glaube, da findet auch ein Rätsel-Event statt, aber eins nicht virtuelles wie bei Micha.de, sondern eins mit Treffen und also direkt da präsent sozusagen. Dann haben wir mein Newbie-Event, auch in Berlin, am 27.07., das ist ein Sonntag um 9 Uhr, OC6E6B. Und diesmal geht es auf Safari-Tour. Das heißt, jeder, der teilnehmen möchte, sagt mir einfach nur, welche Safari er da so im Blick hat. Also ich selbst zum Beispiel werde die Safari Finks, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das ist so dieses Fabeltier, eine Mischung aus, glaube ich, Löwenteil oder Löwenhinterteil mit einem menschlichen Kopf drauf. Gibt es ja bei den Pyramiden davor oder eben auch in Berlin oder sonst wo diverse Pfingsten zu sehen. Zu Pfingsten, ja. Und das ist mein Thema. Das heißt, wenn wir jetzt drei Leute haben und ich nehme dieses Thema jetzt als erstes, dann fahren wir erst zuerst zu Pfingst, danach vielleicht zu einer Windmühle, weil der das andere Thema hat und so weiter. Also wir machen eine kleine Safari-Tour rund um Berlin oder in Berlin, durch Berlin. So, dann haben wir ein... Ja, genau. Dann sind wir ja schon eigentlich raus aus dem September, aus dem Juli. Wir sind schon im Oktober drin, aber es ist noch vor dem nächsten OC-Talk. Deswegen habe ich es hier schon reingebracht. Das heißt Schild und Grill in Dillingen, Nummer 14, Schluss aus Ende. Von Team 4 plus X findet in Dillingen Saar statt. Danke für die Korrektur, also fürs Eintragen. Am 2.8., das ist ein Sonntag, um 18 Uhr und endet wahrscheinlich um 21 Uhr. Also ein ganz gemütliches Frühlings-, Sommer-, Herbst-, Grill-Event hat die Nummer OC18273. Und ich glaube, es ist sogar so, dass der Team oder jedenfalls einer aus diesem Team 4 plus X in den Ruhestand geht bei zwei Vereinen, wo er mitmacht. Und das ist so wie so ein Ausstand. Das heißt, die Getränke, wenn ich mich nicht täusche, gehen auf ihn. Und noch einige andere Sachen. Also ist quasi ein Ausstandsevent. Aber er macht natürlich geocaching-mäßig weiter. Ja, und dann haben wir noch das Virtuiel, den Stammtisch. Der wird meist immer am 4. Sonntag im Monat sein. Ist ein guter Termin, dadurch kollidiert ihr eigentlich nie mit dem OC-Talk, sondern ist eben genau am anderen Ende der Skala. Diesmal ist es der 27.07. um 20 Uhr hat die Nummer OC18046. Ist wahrscheinlich aber noch nicht online, weil das Thema kommt immer erst kurz vorher rein. Lasst euch überraschen, was es ist. Beim letzten Mal haben wir eben über die GC-Meisterschaft berichtet, weil die war ja gerade erst gewesen. Und dann berichtet man darüber. Was er jetzt im Juli plant, weiß ich noch nicht. Ist übrigens ein Meeting über Zoom. Da müsst ihr schon was installieren. Also ganz einfach wie bei Jitsi geht das nicht. Da braucht man schon das Zusatzsoftware. Ja, und dann nochmal eine Vorschau. Eine Vorschau auf den September, nochmal als Übersicht. Wir haben am 7.9. diese von dir erwähnte, Nils, virtuelle Infoveranstaltung. OC185FF. Dann haben wir am Freitag, da fängt das eigentliche... Ja, sag ich mal, Eventwochenende an oder OCHQ-12-Wochenende. Also am 12.9., das ist ein Freitag, den Hackathon OC18582. Dann haben wir auch am 12.9., aber abends um 19 Uhr, das Vorevent im Solhör, das ist wahrscheinlich ein Restaurant, OC185F8. Ich habe das gesehen, das liegt schön da an dem Fluss. Also schön gemütlich, sage ich mal, entspannt. Hoffentlich regnet es nicht, aber ist ja Spätsommer, wird vielleicht noch schön sein. Dann der 13.9., das ist ein Samstag, das Hauptevent OCHQ12. Und dann haben wir am 14.9. eine Führung, aber die Details folgen noch, was genau wohin geführt wird. Ne? Ja, und dann haben wir noch dein Event, oder dein Event ist eigentlich zu viel gesagt, DevTreff, sage ich mal dazu, wo du aber oft dabei bist, das Event ohne Punkt. Einfach nur, wo sich die Entwickler treffen und ich vermute mal, da ja das eben war, ist das nächste erst wieder im August, ne? 5.8.?
Genau, das ist erst wieder im August, ja.
Genau. Also es ist einmal im Monat, immer der erste Dienstag im Monat. Es gibt keinen Code, aber wenn ihr es besuchen wollt, als Entwickler geht einfach in dieses GitHub rein, das ist auf der linken Seite verlinkt Und dann seht ihr, glaube ich, auch die Infos zu dem Treffen, beziehungsweise wie sich die Entwickler untereinander unterhalten. Die verwenden als Messenger den MetaMost. Und da wird auch diskutiert, wo es stattfindet. Aber eigentlich ist der Link immer wieder gleich. Ist auch ein Jitsi-Link. Und ja, geht einfach in die Shownotes oder geht über diesen GitHub-Link rein. Ihr werdet es schon finden. Oder wenn ihr absolut nicht wisst, wo seid ihr? Ich würde gerne dabei sein. Fragt Nils oder mich oder irgendeinen anderen Entwickler. Freckle.de, Tungma ist auch ein Entwickler. Die helfen euch schon auf die Beine. So. Ja, da bleibt nur noch zu sagen, wann der nächste OC-Talk ist. Das wäre der 3.8., wie immer, der erste Sonntag im Monat, um 20.30 Uhr. Wenn jetzt hier noch einer eine Frage hat, können wir es gerne nochmal durchnehmen, aber ansonsten wären wir fertig.
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von oben nach unten.
Von oben nach unten wäre, glaube ich, Andi, ne? Andi, Entschuldigung. Andi hat ja ausgeschaltet, doch jetzt ist er wieder drin. Andi, du darfst.
Hallo, einen schönen Abend wünscht Andi.
Ja, und der Andreas Angro wünscht auch einen schönen Abend in die Runde.
Gute Nacht und Ogesu aus dem Raum Ulm.
Ja, schönen Abend noch in die Runde hier von JG24 aus Flensburg.
Ja, auch von mir. Bye-bye aus Berlin.
Zusätzlich noch viele schöne Tage bis zum nächsten Treffen der Michael aus Franken.
Tschüss auch von mir.
Und diesmal klappt hoffentlich Christian Womo aus Emmendingen.